Zeigt ihr uns mal den Text. Und yep, nächste Seite. Irgendwie ist ein bisschen verrutscht, würde ich mal sagen. Das könnte den Herrn so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen. Die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte, bestätigt wäre für immer. Das könnte manchen Herren so passen, wenn sie in Ewigkeit Herren blieben im teuren Privatgrab und ihre Knechte, Knechte in billigen Reihengräbern. Aber es kommt eine Auferstehung, die ganz anders wird, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die der Aufstand Gottes gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren ist der Tod. Ja, mit diesem etwas herausfordernden Text des Schweizer Theologen und Dichters Kurt Martin möchte ich heute meine Predigt am Volkstrauertag beginnen. Wenn wir jetzt mal wegmachen, sind sie ja alle auf mich wieder konzentriert hier. Und Mann, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich mit meiner heutigen Predigt eingelassen hätte, ich hätte sicher die Finger davon gelassen und nach den Ereignissen vom Freitag vielleicht sogar um noch mehr. Gottesbilder wollte ich korrigieren, ergänzen und verständlich machen. Ich wollte Gottes Wort selber zu Wort kommen lassen, wie sich Gott selber vorstellt, damit wir uns kein falsches Gottesbild machen. Woanders als in der Bibel sollten wir ihn verstehen. Dort zeigt er sich als der liebende Vater, als der große König, als der Schöpfer und Erhalter und natürlich auch als der gute Hirte. Ja, und na klar zeigt sich dort Gott auch als der Richter über alle Menschen. Wir würden ja dem Evangelium von Jesus die Spitze abbrechen, wenn wir nicht auch das sagen würden. Wozu bräuchten wir Menschen Erlösung, wenn es kein Gericht und keine ewige Verdammnis gäbe? Natürlich muss auch das gesagt werden. Und so habe ich mich in meiner Planung dem Lehrplan des Hauskreismagazins anvertraut, das uns diese Bilder von Gott in den Psalmen nahebringen will und ausgerechnet am Volkstrauertag, an den Gedenktag an Krieg und Unterdrückung, plane ich eben das Thema ein, Gott als Richter. So richtig nachgedacht habe ich da wohl nicht. Denn mit Psalm 82 begegnet uns einer der herausforderndsten Texte des ganzen Psalters. Und ich habe ihn hier mitgebracht in der Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung, die sehr genau auch übersetzt. Gott hält Gericht über die Götter. Ein Psalm Asafs. Gott steht da in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht. Wie lange noch wollt ihr ungerechte Urteile fällen und die gottlosen Verbrecher begünstigen? Schafft Recht den Schutzlosen und Weisen. Sorgt dafür, dass den Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zuteil wird, befreit die Schutzlosen und Bedürftigen, entreißt sie der Gewalt der gottlosen Verbrecher. Aber es fehlt ihnen an Einsicht und Erkenntnis. In Finsternis gehen sie ihren Weg, da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Ich selbst hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten, seid ihr alle, aber ihr werdet sterben wie ganz gewöhnliche Menschen und ihr werdet stürzen wie irgendein Machthaber. Mache dich auf, Gott. Halte Gericht über die Welt, denn alle Völker gehören dir als Erbbesitz. Wer unter der Wucht dieser Worte aus Psalm 82 nicht ins Wanken gerät, der muss entweder ganz schöne Nerven haben, gutes Standing, gut den Beinen auf dem Boden sein oder er drückt sich einfach vor der Auseinandersetzung mit dem Text. Das kann man ja auch machen. Ne? So in feiger Naivität sich dran vorbeimogeln, ist nicht meins, kümmere ich mich nicht drum. Gott tritt hier als Richter auf. Daran lässt Psalm 82 überhaupt keinen Zweifel, nicht den geringsten Zweifel. Prima werden jetzt die einen sagen. Endlich erwischt es auch mal die, die es schon lange mal verdient haben. Endlich wird auch mit denen abgerechnet, die sich selbst für Götter halten oder sich dazu machen. Doch wer sich mit Psalm 82 beschäftigt, der wird merken, früher oder später, so billig kommt man als Zuhörer nicht davon. Macht man ja so gerne, ne? Das Gericht für die anderen ist klasse. kann man sich die Hände reiben. Schon gleich im ersten Vers beginnt man ja zu stolpern. Ich weiß nicht, wie es euch geht hier, wenn ihr das lest, wie denn Gott hält Gericht in der Versammlung der Götter. Gibt es denn neben Gott noch irgendwelche anderen Götter? Wolltest du nicht unser Gottesbild gerade rücken und jetzt kommst du uns mit anderen Göttern? Tatsächlich, die Worte El Bakareb und Elohim lassen viel Spielraum für eine Übersetzung übrig. Die Fragen stehen dazu, die Fragezeichen stehen sofort im Raum. Handelt es sich hier um die Versammlung der Engel, über die Gott hier Gericht hält? Engel werden ja schon früher im Alten Testament als Gottessöhne und Götter bezeichnet. Aber was soll dann die Aufforderung hier zu gerechtem Handeln, gerade auch gegenüber den Armen und Unterdrückten? Handelt es sich um die Versammlung des Volkes Israel, das als Gottes Versammlung bezeichnet wird? Sind die Juden hier gemeint, als Söhne des Höchsten? Oder wollen diese Begriffe El Bakareb und Elohim auf die Könige im Umfeld von Israel hinweisen, die Gott ja sehr oft benutzt hat dazu, um Israel, wenn es falschen Wegen nachgegangen ist, zu erziehen? Werden sie jetzt sozusagen hier prophetisch zur Rechenschaft gezogen? Das hat man ja häufig im Alten Testament, dass dann eben diese fremden Völker, die Gott eingesetzt hat zum Gericht, dass die dann gesagt bekommen, ihr habt es übertrieben mit dem Gericht. Jetzt seid ihr selbst dran. Ist das hier damit gemeint? Oder handelt es sich schlicht um die anderen Götter eben, Dämonen, Götzen der Nachbarvölker? Wird hier der Teufel vielleicht gerichtet mit seiner Dämonenversammlung? Alles sehr merkwürdig und heftigst diskutiert unter den Auslegern und jeder hat eine andere Meinung dazu. Also so breites Spektrum findet man selten mal, wie hier zu diesen beiden Worten und zu diesem ersten Vers. Gott hält Gericht in der Versammlung der Götter. Nicht, dass ich nun in der Weisheit letzten Schluss hätte und es besser wüsste als all die Professoren und Theologen vor mir, aber ich habe von meinen Lehrern gelernt, dass man ein altes Prinzip beherzigen soll, nämlich dunkle Bibelstellen legen sich durch helle Bibelstellen aus. Also dunkle heißt unverständliche durch verständliche Bibeltexte. Und siehe da, da findet man tatsächlich Hilfe mitten in der Bibel. In Johannes 10. Jesus selbst benutzt diesen Psalm und legt ihn aus. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Johannes 10, 31, nach der Hoffnung für alle. Da heißt es, wütend griffen da die Juden wieder nach Steinen, um ihn, nämlich Jesus, zu töten. Jesus aber sagte, in Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht. Für welche wollt ihr mich töten? Nicht wegen deiner guten Taten sollst du sterben, antworteten sie, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu lästern. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein. Jesus entgegnete, heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe zu euch gesagt, ihr seid Götter, Psalm 82, Vers 6. Gott nennt schon die Götter, an die er sein Wort richtet, und ihr wollt doch nicht etwa die Heilige Schrift für ungültig erklären. Wie könnt ihr den, der von Gott selbst auserwählt und in die Welt gesandt wurde, als Gotteslästerer beschimpfen, nur weil er sagt, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht das tue, was mein Vater will, braucht er mir nicht zu glauben. Tue ich es aber, dann glaubt doch wenigstens diesen Taten. Wenn ihr mir schon nicht glauben wollt, dann werdet ihr endlich erkennen und glauben, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Da versuchten sie wieder, Jesus festzunehmen, aber er konnte ihnen entkommen. Ich will nun nicht Johannes 10 hier komplett auslegen, aber für mich macht dieser Text Folgendes klar. Dass Jesus im Psalm 82 die angesprochen sieht, von denen Gottes Wort ausgeht und die, an die er es richtet. Jesus sagt, es sind Menschen, an die sich das Wort Gottes richtet. Und deshalb darf er, Jesus, sich auch als Mensch und als Sohn Gottes bezeichnen. So die Argumentation, jedenfalls in Johannes 10. Zumal sagt Jesus, meine Worte und meine Taten beweisen doch, dass ich von Gott komme und dass ich der Sohn Gottes bin. Damit fliegen für meine Begriffe sowohl die Engel als auch die Teufel und Dämonen aus der Auslegung von Psalm 82 raus. Wenn Jesus ausdrücklich sagt, es handelt sich um Menschen, die hier als Gottessöhne angesprochen werden, dann fliegen die anderen halt raus. Das sind ja nur keine Menschen, die Engel und die Teufel und die Dämonen. Da merkt man schon wieder, ah ja, guck mal hier, Psalm 82, so einfach kommst du nicht davon. Ne? Es geht hier nicht um das Gericht über irgendwelche fremden Gottheiten, sondern es geht um Menschen. Übrig bliebe dann in der Auslegung die Versammlung des Gottesvolkes Israel oder die Versammlung der Nachbarkönige. An wen aber richtet sich denn die Botschaft von Psalm 82 und an wen richtet sich im Alten Testament überhaupt die Botschaft von der sozialen Gerechtigkeit und der Zuwendung zu den Armen und Unterdrückten? Da werden Bibelkenner sehr schnell sagen, ach, das weiß ich. Das ist uralte prophetische Lehre an das Volk Israel. Die großen und die kleinen Propheten des Alten Testamentes sind voll davon. Gott misst eben sein Volk nicht allein an seinen Worten und Gebeten, sondern vor allem an seinen Taten. Und das besonders gegenüber den Armen, den Waisen und Witwen sowie gegenüber dem Fremdling. Wenn ihr da anfangt bei Jesaja und bei Maleachi dann irgendwann aufhört, dann werdet ihr das merken, dass das immer getragen ist von dieser Botschaft. Tut Recht, lasst das Unrecht. Kümmert euch um die Armen und die Schwachen. Diese Botschaft wird im Psalm 82 wieder aufgenommen. Ist also eigentlich eine klare Zielrichtung. An wen richtete sich diese Botschaft in der Bibel sonst? An das Volk Gottes. Damit ist für mich der Weg zu Psalm 82 geebnet. Psalm 82 spricht hier also von der Versammlung des Gottesvolkes. Es spricht von denen, an die das Wort Gottes ergangen ist, an die es ausgesendet worden ist und von denen es eben ausgehen soll, weil sie das Volk Gottes sind. Sie werden hier für unsere Ohren ungewöhnlich als Götter und Söhne Gottes bezeichnet und benannt. Damit kann sich im Prinzip kein Mensch mehr aus der Verantwortung stehlen, auch keiner von uns. Also dieser Psalm 82 richtet sich mit Gott als Richter nicht an irgendwen, sondern an uns alle, an alle Menschen, an die das Wort Gottes ergangen ist und von denen es ausgehen soll. Es ist ja immer besonders schön, wenn man dabei zuschauen kann, wenn anderen der Hosenboden stramm gezogen wird. Und seien es nur die Engel, die Dämonen und die Teufel, dann freut man sich so ein bisschen mit, ne? Die kriegen auch endlich meinen drüber. Oder die bösen Tyrannen und das Volk der Juden. Dann kann man gerne mit Schadenfreude daneben stehen. Aber so einfach macht es uns Psalm 82 eben nicht. Ich halte es da mit Micha 6, Vers 8 als Auslegungshilfe hier zu sehen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Bibel legt sich durch Bibel aus. Gott stellt sich im Psalm 82 als Richter über die ganze Welt vor, als unerbittlicher und unbestechlicher Richter. Davor kann sich niemand verstecken. Niemand. Stimmt es denn nicht, so die Frage, was Psalm 82, Vers 5 sagt, was wir vorhin gelesen haben? Aber es fehlt ihnen an Einsicht und Erkenntnis. In Finsternis gehen sie ihren Weg, da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Als ich das heute Morgen nochmal so gelesen habe für mich, habe ich gedacht, ja, das stimmt doch, ne? Genau das haben wir am Freitag in Europa erlebt. Es fehlt ihnen an Einsicht. Es fehlt ihnen an Erkenntnis. In Dunkelheit gehen sie ihren Weg. Da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Gott markiert die Folgen der Sünde bis ins Detail im Psalm 82. Sogar die Grundfesten der Erde werden dadurch erschüttert. Heute würde man sagen, und ich denke, das hat sich wieder bewiesen, der Mensch als Sünder zerstört nicht nur die Beziehung zu anderen Menschen durch Hass, Krieg und Gewalt, er zerstört die Grundlagen des Lebens insgesamt. Nie zuvor war es so denkbar, dass wir Menschen die Menschheit zugrunde richten könnten. Und diese Erde und diese Welt und diese Schöpfung so kaputt machen können, dass kein Leben mehr möglich ist. Das haben erst die Generationen bis zu uns, die letzten paar, geschafft. Dass man mit Atombomben und anderen Dingen diese Erde so kaputt machen kann und mit Umweltvergiftung, dass kein Leben mehr möglich sei. Dass die Science Fiction von der Aussiedlung des Menschen auf dem Mars schon keine Science Fiction mehr werden, sondern in manchen Gedankenspielen tatsächlich eine Rolle spielen. Gottes Wort ja, markiert die Folgen der Sünde bis ins Detail. Hier im Psalm 82 poetisch verklärt, aber dennoch ganz genau. Es fehlt ihnen an Einsicht, an Erkenntnis. Sie gehen in der Dunkelheit ihren Weg. Am Volkstrauertag, dem Gedenktag gegen Krieg, Unterdrückung und Gewalt, verbindet sich deshalb mit Psalm 82 eine doppelte Botschaft. Die erste richtet sich an alle Unterdrückten und Ausgegrenzten. Psalm 82 sagt, Gott wird eines Tages als Richter auftreten und alle Ungerechtigkeit richten und bestrafen. Es ist ihm nicht egal, wie wir Menschen mit anderen Menschen umgehen und seine Schöpfung behandeln. Eines Tages wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3, Vers 13. Damit wird doch klar, Unrecht und Sünde werden nicht einfach unter den Tisch gekehrt, wie sich das manche Menschen so wünschen. Oder dass mit dem Tod dann eben alles aus sei. Schwamm drüber, ab unter den Teppich. Sondern Gottes Wort sagt klar und deutlich, es wird zur Rechenschaft gezogen. Es wird Gericht gehalten. Den Unterdrückten wird Gerechtigkeit widerfahren. Die Bösen und Tyrannen kommen nicht einfach ungeschoren davon. Das ist das Versprechen, das Psalm 82 gibt. Das sei auch allen zum Trost gesagt, die an dieser Welt und ihren Menschen so leiden und sich so ohnmächtig fühlen. Und ich denke, das tun wir gerade. Gott wird auch an diesem Punkt für Gerechtigkeit sorgen. Natürlich ist dann damit nicht die Frage beantwortet, ist mir heute Morgen auch nochmal so klar geworden, warum denn nicht jetzt für Gerechtigkeit gesorgt wird. Kann ich euch nicht sagen. Aber Gottes Wort sagt, es wird Gericht gehalten. Und es wird nichts unter den Teppich gekehrt. Gar nichts. Die zweite Botschaft von Psalm 82 ist dann aber viel persönlicher und vielleicht auch für den Einzelnen etwas unangenehmer. Gott tritt nicht nur als, etwa als Richter der anderen auf, sondern er tritt eben als dein und mein Richter auf. Ob nun in Römer 14,10 oder 2. Korinther 15 oder in der Botschaft Jesu, wo von Heulen und Zähneklappen die Rede ist, oder ob in der Offenbarung des Johannes, überall wird gesagt, und das sehen wir jetzt hier, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Damit rückt Psalm 82 am Ende dann doch wahrscheinlich unser Gottesbild etwas zurecht. Und das ist ja auch nötig. Gott ist nicht etwa nur der liebende Vater voller Barmherzigkeit und Güte, sondern er ist auch der heilige Gott, von dem wir vorhin gesungen haben, vor dem wir uns als Menschen einmal verantworten müssen. Die Bibel ist da glasklar. Das Gericht Gottes, von dem die Bibel an vielen Stellen spricht, es fällt nicht aus. Es löst sich nicht in Luft auf. Es wird nicht ein heile Gänschen Empfang geben, so nach dem Motto, Schwamm drüber und alles ist gut. Es wird ein Gericht geben. Und dann gibt es keine Ausflüchte für keinen Menschen mehr. Da kann man nicht mal sagen, ja, ich habe es ja nicht so gemeint, ich habe ja gar nicht gewusst, was ich tat, wenn ich doch geahnt hätte, aber die anderen haben doch auch und alles, was einem da so einfallen könnte. Dann hilft nur noch eines im Gericht Gottes, 1. Johannes 1, Vers 9, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wer diese Vergebung nicht empfangen hat, wird dem Richter vorgestellt. Oder wie Jesus in Johannes 3 sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass durch ihn die Welt gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich will nun heute Morgen nicht das Erlösungswerk Jesu noch einmal aufrollen. Vielmehr ist meine Botschaft von heute so ganz auf die Lektüre von Psalm 82 fokussiert. So mit Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich denke, das ist auch eine Botschaft in unserer Zeit. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, wer das, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Die Folgen unseres Handelns werden sich zeigen, des Guten wie des Bösen. Und Gott ist derjenige, der sich nicht, auf Deutsch gesagt, verarschen lässt. Gott ist eben auch der heilige Richter. Insofern rückt Psalm 82 unser Bild von Gott zurecht. Und wenn dir das etwas zu sagen hat, wenn dir vielleicht mulmig wird heute Morgen, dann schau in dein Leben und ziehe die Konsequenzen daraus. Und nun müsste ich eigentlich noch die Botschaft von der Erlösung ausführen, nicht wahr? Damit sich keiner so schlecht fühlt nach dem Gottesdienst. Aber das lasse ich bewusst beiseite. Und bleibe einseitig. Wenn Gott auch dein Richter ist, was hat dir das ganz konkret für deinen Alltag zu sagen, für deine Worte, für deine Taten? Na klar, wir müssen und können jetzt von Jesus reden, aber manchmal reden wir auch allzu schnell davon. Diesen Schmerz muss man auch mal aushalten, denn wie soll man sich ändern, auch zum Positiven ändern, wenn man immer nur das heile Gänschen hinten dran macht? Gott möchte, dass wir uns verändern, dass wir in der Heiligung leben. Gott möchte gerne, dass wir ihn ernst nehmen. Wie gesagt, wenn dir das etwas zu sagen hat, dann schau in dein Leben und ziehe die Konsequenzen daraus. Auch dem Volk Israel wurde Psalm 82 wie ein Spiegel vor Augen gehalten. Das hat bestimmt keinen Spaß gemacht, den im Gottesdienst zu lesen. Es sei denn, man hat ihn schön verdrängt und immer nur auf die anderen bezogen. Was nützt es einem, einen auf heile Gänschen zu machen und der Wahrheit nicht ins Auge zu schauen? Auch langjährige Christen haben manchmal Dinge im Keller verborgen, die weder für sie noch für andere gut sind. Wenn Gott auch mein Richter ist, was sagt mir das? Vor Gott kannst du es eh nicht verbergen. Und was im Verborgenen sein Unwesen tut und schreibt, tut keinem gut und führt nur zu Volkstrauertagen. Nur das Bekannte ist auch das Gebannte, würde der Psychologe sagen. Das, was auf den Tisch gekommen ist. Und so möchte ich heute ganz unseelsorgerlich enden, ohne diese seelsorgerliche Bremse, einmal mit Psalm 82 enden. Wer Ohren hat zu hören, was der Geist ihm sagt, der höre. Und wir lesen noch einmal Psalm 82. Gott hält Gericht über die Götter. Gott steht da in der Gottesversammlung, inmitten der Götter, hält er Gericht. Wie lange noch wollt ihr ungerechte Urteile fällen und die gottlosen Verbrecher begünstigen? Schafft Recht den schutzlosen Weisen. Sorgt dafür, dass den Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zuteil wird. Befreit die Schutzlosen und Bedürftigen. Entreißt sie der Gewalt der gottlosen Verbrecher. Aber es fehlt ihnen an Einsicht und Erkenntnis. In Finsternis gehen sie ihren Weg. Da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Ich selbst hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, aber ihr werdet sterben wie ganz gewöhnliche Menschen und ihr werdet stürzen wie irgendein Machthaber. Mache dich auf, Gott. Halte Gericht über die Welt, denn alle Völker gehören dir als Erbbesitz. Ich bete kurz mit uns, wir neigen uns dazu. Vater im Himmel, der du in das Verborgene meiner Seele schaust, du kennst mich und du kennst jeden von uns. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Erlösung haben dürfen durch die Gnade, die du durch Jesus Christus in diese Welt gebracht hast. Aber wir sollen dich ernst nehmen. Das erwartest du von uns. Danke, dass wir dir alle unsere Schuld bekennen und benennen dürfen. Und dass du uns dann davon frei machen willst. Aber erstmal muss man hingucken. Erstmal muss man hinschauen. Erstmal muss man die Sache ernst nehmen. Und du weißt, was in mir, was in uns vor sich geht, was wir verborgen halten. Schenk, dass wir es dir abgeben. Denn nur so werden wir frei davon. Danke jetzt für diesen Tag. Noch einmal will ich bitten für alle, die jetzt besonders in Trauer und Entsetzen diese Zeit erleben, dass du ihnen gnädig bist. Herr, du bist Richter auch über unsere Welt. Und eines Tages schaffst du einen neuen Himmel und eine neue Erde. Darauf freue ich mich auch schon. weil dann das ganze Elend ein Ende haben wird. Danke dafür. Und schenk, dass wir aufrecht durch diese neue Woche gehen. Mit dir, unserem Herrn und Heiland. Amen. Zeig dir uns mal den Text. Und yep, nächste Seite. Irgendwie ist ein bisschen verrutscht, würde ich mal sagen. Das könnte den Herrn so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen. Die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte, bestätigt wäre für immer. Das könnte manchen Herren so passen, wenn sie in Ewigkeit Herren blieben im teuren Privatgrab und ihre Knechte, Knechte in billigen Reihengräbern. Aber es kommt eine Auferstehung, die ganz anders wird, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die der Aufstand Gottes gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren ist der Tod. Ja, mit diesem etwas herausfordernden Text des Schweizer Theologen und Dichters Kurt Martin möchte ich heute meine Predigt am Volkstrauertag beginnen. Wenn wir jetzt mal wegmachen, sind sie ja alle auf mich wieder konzentriert hier. Und Mann, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich mit meiner heutigen Predigt eingelassen habe, ich hätte sicher die Finger davon gelassen und nach den Ereignissen vom Freitag vielleicht sogar um noch mehr. Gottesbilder wollte ich korrigieren, ergänzen und verständlich machen. Ich wollte Gottes Wort selber zu Wort kommen lassen, wie sich Gott selber vorstellt, damit wir uns kein falsches Gottesbild machen. Woanders als in der Bibel sollten wir ihn verstehen. Dort zeigt er sich als der liebende Vater, als der große König, als der Schöpfer und Erhalter und natürlich auch als der gute Hirte. Ja, und na klar zeigt sich dort Gott auch als der Richter über alle Menschen. Wir würden ja dem Evangelium von Jesus die Spitze abbrechen, wenn wir nicht auch das sagen würden. Wozu bräuchten wir Menschen Erlösung, wenn es kein Gericht und keine ewige Verdammnis gäbe? Natürlich muss auch das gesagt werden. Und so habe ich mich in meiner Planung, dem Lehrplan des Hauskreismagazins anvertraut, das uns diese Bilder von Gott in den Psalmen nahebringen will und ausgerechnet am Volkstrauertag, an den Gedenktag, an Krieg und Unterdrückung plane ich eben das Thema ein, Gott als Richter. So richtig nachgedacht habe ich da wohl nicht. Denn mit Psalm 82 begegnet uns einer der herausforderndsten Texte des ganzen Psalters. Und ich habe ihn hier mitgebracht in der Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung, die sehr genau auch übersetzt. Gott hält Gericht über die Götter. Ein Psalm Asafs. Gott steht da in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht. Wie lange noch wollt ihr ungerechte Urteile fällen und die gottlosen Verbrecher begünstigen? Schafft Recht den Schutzlosen und Weisen. Sorgt dafür, dass den Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zuteil wird, befreit die Schutzlosen und Bedürftigen, entreißt sie der Gewalt der gottlosen Verbrecher. Aber es fehlt ihnen an Einsicht und Erkenntnis. In Finsternis gehen sie ihren Weg, da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Ich selbst hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, aber ihr werdet sterben wie ganz gewöhnliche Menschen und ihr werdet stürzen wie irgendein Machthaber. Mache dich auf, Gott. Halte Gericht über die Welt, denn alle Völker gehören dir als Erbbesitz. Wer unter der Wucht dieser Worte aus Psalm 82 nicht ins Wanken gerät, der muss entweder ganz schöne Nerven haben, gutes Standing, gut den Beinen auf dem Boden sein oder er drückt sich einfach vor der Auseinandersetzung mit dem Text. Das kann man ja auch machen, ne? So in feiger Naivität, sich dran vorbeimogeln, ist nicht meins, kümmere ich mich nicht drum. Gott tritt hier als Richter auf, daran lässt Psalm 82 überhaupt keinen Zweifel, nicht den geringsten Zweifel. Prima werden jetzt die einen sagen. Endlich erwischt es auch mal die, die es schon lange mal verdient haben. Endlich wird auch mit denen abgerechnet, die sich selbst für Götter halten oder sich dazu machen. Doch wer sich mit Psalm 82 beschäftigt, der wird merken, früher oder später, so billig kommt man als Zuhörer nicht davon. Macht man ja so gerne, ne? Das Gericht für die anderen ist klasse. Kann man sich die Hände reiben. Schon gleich im ersten Vers beginnt man ja zu stolpern. Ich weiß nicht, wie es euch geht hier, wenn ihr das lest, wie denn Gott hält Gericht in der Versammlung der Götter. Gibt es denn neben Gott noch irgendwelche anderen Götter? Wolltest du nicht unser Gottesbild gerade rücken und jetzt kommst du uns mit anderen Göttern? Tatsächlich, die Worte El-Bakareb und Elohim lassen viel Spielraum für eine Übersetzung übrig. Die Fragen stehen dazu, die Fragezeichen stehen sofort im Raum. Handelt es sich hier um die Versammlung der Engel, über die Gott hier Gericht hält? Engel werden ja schon früher im Alten Testament als Gottessöhne und Götter bezeichnet. Aber was soll dann die Aufforderung hier zu gerechtem Handeln, gerade auch gegenüber den Armen und Unterdrückten? Handelt es sich um die Versammlung des Volkes Israel, das als Gottesversammlung bezeichnet wird? Sind die Juden hier gemeint als Söhne des Höchsten? Oder wollen diese Begriffe El-Bakareb und Elohim auf die Könige im Umfeld von Israel hinweisen, die Gott ja sehr oft benutzt hat dazu, um Israel, wenn es falschen Wegen nachgegangen ist, zu erziehen? Werden sie jetzt sozusagen hier prophetisch zur Rechenschaft gezogen? Das hat man ja häufig im Alten Testament, dass dann eben diese fremden Völker, die Gott eingesetzt hat zum Gericht, dass die dann gesagt bekommen, ihr habt es übertrieben mit dem Gericht. Jetzt seid ihr selbst dran. Ist das hier damit gemeint? Oder handelt es sich schlicht um die anderen Götter eben, Dämonen, Götzen der Nachbarvölker? Wird hier der Teufel vielleicht gerichtet mit seiner Dämonenversammlung? Alles sehr merkwürdig und heftigst diskutiert unter den Auslegern und jeder hat eine andere Meinung dazu. Also so breites Spektrum findet man selten mal, wie hier zu diesen beiden Worten und zu diesem ersten Vers. Gott hält Gericht in der Versammlung der Götter. Nicht, dass ich nun in der Weisheit letzten Schluss hätte und es besser wüsste als all die Professoren und Theologen vor mir, aber ich habe von meinen Lehrern gelernt, dass man ein altes Prinzip beherzigen soll, nämlich dunkle Bibelstellen legen sich durch helle Bibelstellen aus. Also dunkle heißt unverständliche durch verständliche Bibeltexte. Und siehe da, da findet man tatsächlich Hilfe mitten in der Bibel. In Johannes 10. Jesus selbst benutzt diesen Psalm und legt ihn aus. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Johannes 10, 31, nach der Hoffnung für alle. Da heißt es, wütend griffen dann die Juden wieder nach Steinen, um ihn, nämlich Jesus, zu töten. Jesus aber sagte, in Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht, für welche wollt ihr mich töten? Nicht wegen deiner guten Taten sollst du sterben, antworteten sie, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu lästern. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein. Jesus entgegnete, heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe zu euch gesagt, ihr seid Götter, Psalm 82, Vers 6. Gott nennt schon die Götter, an die er sein Wort richtet. Und ihr wollt doch nicht etwa die Heilige Schrift für ungültig erklären. Wie könnt ihr den, der von Gott selbst auserwählt und in die Welt gesandt wurde, als Gotteslästerer beschimpfen, nur weil er sagt, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht das tue, was mein Vater will, braucht er mir nicht zu glauben. Tue ich es aber, dann glaubt doch wenigstens diesen Taten, wenn ihr mir schon nicht glauben wollt. Dann werdet ihr endlich erkennen und glauben, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Da versuchten sie wieder, Jesus festzunehmen, aber er konnte ihnen entkommen. Ich will nun nicht Johannes 10 hier komplett auslegen, aber für mich macht dieser Text Folgendes klar, dass Jesus im Psalm 82 die angesprochen sieht, von denen Gottes Wort ausgeht und an die er es richtet. Jesus sagt, es sind Menschen, an die sich das Wort Gottes richtet. Und deshalb darf er, Jesus, sich auch als Mensch und als Sohn Gottes bezeichnen. So die Argumentation, jedenfalls in Johannes 10. Zumal sagt Jesus, meine Worte und meine Taten beweisen doch, dass ich von Gott komme und dass ich der Sohn Gottes bin. Damit fliegen für meine Begriffe sowohl die Engel als auch die Teufel und Dämonen aus der Auslegung von Psalm 82 raus. Wenn Jesus ausdrücklich sagt, es handelt sich um Menschen, die hier als Gottes Söhne angesprochen werden, dann fliegen die anderen halt raus. Das sind ja nur keine Menschen, die Engel und die Teufel und die Dämonen. Da merkt man schon wieder, ah ja, guck mal hier, Psalm 82, so einfach kommst du nicht davon. Ne? Es geht hier nicht um das Gericht über irgendwelche fremden Gottheiten, sondern es geht um Menschen. Übrig bliebe dann in der Auslegung die Versammlung des Gottesvolkes Israel oder die Versammlung der Nachbarkönige. An wen aber richtet sich denn die Botschaft von Psalm 82 und an wen richtet sich im Alten Testament überhaupt die Botschaft von der sozialen Gerechtigkeit und der Zuwendung zu den Armen und Unterdrückten? Da werden Bibelkenner sehr schnell sagen, ach, das weiß ich. Das ist uralte prophetische Lehre an das Volk Israel. Die großen und die kleinen Propheten des Alten Testamentes sind voll davon. Gott misst eben sein Volk nicht allein an seinen Worten und Gebeten, sondern vor allem an seinen Taten. Und das besonders gegenüber den Armen, den Waisen und Witwen sowie gegenüber dem Fremdling. Wenn ihr da anfangt bei Jesaja und bei Maleachi dann irgendwann aufhört, dann werdet ihr das merken, dass das immer getragen ist von dieser Botschaft. Tut Recht, lasst das Unrecht. Kümmert euch um die Armen und die Schwachen. Diese Botschaft wird im Psalm 82 wieder aufgenommen. Es ist also eigentlich eine klare Zielrichtung. An wen richtete sich diese Botschaft in der Bibel sonst? An das Volk Gottes. Damit ist für mich der Weg zu Psalm 82 geebnet. Psalm 82 spricht hier also von der Versammlung des Gottesvolkes. Es spricht von denen, an die das Wort Gottes ergangen ist, an die es ausgesendet worden ist und von denen es eben ausgehen soll, weil sie das Volk Gottes sind. Sie werden hier für unsere Ohren ungewöhnlich als Götter und Söhne Gottes bezeichnet und benannt. Damit kann sich im Prinzip kein Mensch mehr aus der Verantwortung stehlen, auch keiner von uns. Also dieser Psalm 82 richtet sich mit Gott als Richter nicht an irgendwen, sondern an uns alle, an alle Menschen, an die das Wort Gottes ergangen ist und von denen es ausgehen soll. Es ist ja immer besonders schön, wenn man dabei zuschauen kann, wenn anderen der Hosenboden stramm gezogen wird. Und seien es nur die Engel, die Dämonen und die Teufel, dann freut man sich so ein bisschen mit, ne, dass die kriegen auch endlich mal einen drüber. Oder die bösen Tyrannen und das Volk der Juden. Dann kann man gerne mit Schadenfreude daneben stehen. Aber so einfach macht es uns Psalm 82 eben nicht. Ich halte es da mit Micha 6, Vers 8 als Auslegungshilfe hier zu sehen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Bibel legt sich durch Bibel aus. Gott stellt sich im Psalm 82 als Richter über die ganze Welt vor, als unerbittlicher und unbestechlicher Richter. Davor kann sich niemand verstecken. Niemand. Stimmt es denn nicht, so die Frage, was Psalm 82, Vers 5 sagt, was wir vorhin gelesen haben? Aber es fehlt ihnen an Einsicht und Erkenntnis. In Finsternis gehen sie ihren Weg, da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Als ich das heute Morgen nochmal so gelesen habe für mich, habe ich gedacht, ja, das stimmt doch, ne? Genau das haben wir am Freitag in Europa erlebt. Es fehlt ihnen an Einsicht. Es fehlt ihnen an Erkenntnis. In Dunkelheit gehen sie ihren Weg. Da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Gott markiert die Folgen der Sünde bis ins Detail im Psalm 82. Sogar die Grundfesten der Erde werden dadurch erschüttert. Heute würde man sagen, und ich denke, das hat sich wieder bewiesen, der Mensch als Sünder zerstört nicht nur die Beziehung zu anderen Menschen durch Hass, Krieg und Gewalt, er zerstört die Grundlagen des Lebens insgesamt. Nie zuvor war es so denkbar, dass wir Menschen die Menschheit zugrunde richten könnten. Und diese Erde und diese Welt und diese Schöpfung so kaputt machen können, dass kein Leben mehr möglich ist. Das haben erst die Generationen bis zu uns, die letzten paar, geschafft. was man mit Atombomben und anderen Dingen diese Erde so kaputt machen kann und mit Umweltvergiftung, dass kein Leben mehr möglich sei. Dass die Science Fiction von der Aussiedlung des Menschen auf dem Mars schon keine Science Fiction mehr werden, sondern in manchen Gedankenspielen tatsächlich eine Rolle spielen. Gottes Wort markiert die Folgen der Sünde bis ins Detail. Hier im Psalm 82 poetisch verklärt, aber dennoch ganz genau. Es fehlt ihnen an Einsicht, an Erkenntnis. Sie gehen in der Dunkelheit ihren Weg. Am Volkstrauertag, dem Gedenktag gegen Krieg, Unterdrückung und Gewalt, verbindet sich deshalb mit Psalm 82 eine doppelte Botschaft. Die erste richtet sich an alle Unterdrückten und Ausgegrenzten. Psalm 82 sagt, Gott wird eines Tages als Richter auftreten und alle Ungerechtigkeit richten und bestrafen. Es ist ihm nicht egal, wie wir Menschen mit anderen Menschen umgehen und seine Schöpfung behandeln. Eines Tages wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3, Vers 13. Damit wird doch klar, Unrecht und Sünde werden nicht einfach unter den Tisch gekehrt, wie sich das manche Menschen so wünschen. Oder dass mit dem Tod dann eben alles aus sei. Schwamm drüber, ab unter den Teppich. Sondern Gottes Wort sagt klar und deutlich, es wird zur Rechenschaft gezogen. Es wird Gericht gehalten. Den Unterdrückten wird Gerechtigkeit widerfahren. Die Bösen und Tyrannen kommen nicht einfach ungeschoren davon. Das ist das Versprechen, das Psalm 82 gibt. Das sei auch allen zum Trost gesagt, die an dieser Welt und ihren Menschen so leiden und sich so ohnmächtig fühlen. Und ich denke, das tun wir gerade. Gott wird auch an diesem Punkt für Gerechtigkeit sorgen. Natürlich ist dann damit nicht die Frage beantwortet, ist mir heute Morgen auch nochmal so klar geworden, warum denn nicht jetzt für Gerechtigkeit gesorgt wird. Kann ich euch nicht sagen. Aber Gottes Wort sagt, es wird Gericht gehalten. Und es wird nichts unter den Teppich gekehrt. Gar nichts. Die zweite Botschaft von Psalm 82 ist dann aber viel persönlicher und vielleicht auch für den Einzelnen etwas unangenehmer. Gott tritt nicht nur als, etwa als Richter der anderen auf, sondern er tritt eben als dein und mein Richter auf. Ob nun in Römer 14,10 oder 2. Korinther 15 oder in der Botschaft Jesu, wo von Heulen und Zähneklappen die Rede ist, oder ob in der Offenbarung des Johannes, überall wird gesagt, und das sehen wir jetzt hier, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Damit rückt Psalm 82 am Ende dann doch wahrscheinlich unser Gottesbild etwas zurecht. Und das ist ja auch nötig. Gott ist nicht etwa nur der liebende Vater voller Barmherzigkeit und Güte, sondern er ist auch der heilige Gott, von dem wir vorhin gesungen haben, vor dem wir uns als Menschen einmal verantworten müssen. Die Bibel ist da glasklar. Das Gericht Gottes, von dem die Bibel an vielen Stellen spricht, es fällt nicht aus. Es löst sich nicht in Luft auf. Es wird nicht ein heile Gänschen Empfang geben, so nach dem Motto, Schwamm drüber und alles ist gut. Es wird ein Gericht geben. Und dann gibt es keine Ausflüchte für keinen Menschen mehr. Da kann man nicht mal sagen, ja, ich habe es ja nicht so gemeint, ich habe ja gar nicht gewusst, was ich tat, wenn ich doch geahnt hätte, aber die anderen haben doch auch und alles, was einem da so einfallen könnte. Dann hilft nur noch eines im Gericht Gottes, 1. Johannes 1, Vers 9, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wer diese Vergebung nicht empfangen hat, wird dem Richter vorgestellt. Oder wie Jesus in Johannes 3 sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass durch ihn die Welt gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich will nun heute Morgen nicht das Erlösungswerk Jesu noch einmal aufrollen. Vielmehr ist meine Botschaft von heute so ganz auf die Lektüre von Psalm 82 fokussiert. So mit Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich denke, das ist auch eine Botschaft in unserer Zeit. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, wer das, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Die Folgen unseres Handelns werden sich zeigen, des Guten wie des Bösen. Und Gott ist derjenige, der sich nicht, auf Deutsch gesagt, verarschen lässt. Gott ist eben auch der heilige Richter. Insofern rückt Psalm 82 unser Bild von Gott zurecht. Und wenn dir das etwas zu sagen hat, wenn dir vielleicht mulmig wird heute Morgen, dann schau in dein Leben und ziehe die Konsequenzen daraus. Und nun müsste ich eigentlich noch die Botschaft von der Erlösung ausführen, nicht wahr? Damit sich keiner so schlecht fühlt nach dem Gottesdienst. Aber das lasse ich bewusst beiseite. Und bleibe einseitig. Wenn Gott auch dein Richter ist, was hat dir das ganz konkret für deinen Alltag zu sagen, für deine Worte, für deine Taten? Na klar, wir müssen und können jetzt von Jesus reden, aber manchmal reden wir auch allzu schnell davon. Diesen Schmerz muss man auch mal aushalten, denn wie soll man sich ändern, auch zum Positiven ändern, wenn man immer nur das heile Gänschen hinten dran macht? Gott möchte, dass wir uns verändern, dass wir in der Heiligung leben. Gott möchte gerne, dass wir ihn ernst nehmen. Wie gesagt, wenn dir das etwas zu sagen hat, dann schau in dein Leben und ziehe die Konsequenzen daraus. Auch dem Volk Israel wurde Psalm 82 wie ein Spiegel vor Augen gehalten. Das hat bestimmt keinen Spaß gemacht, den im Gottesdienst zu lesen. Es sei denn, man hat ihn schön verdrängt und immer nur auf die anderen bezogen. Was nützt es einem, einen auf heile Gänschen zu machen und der Wahrheit nicht ins Auge zu schauen? Auch langjährige Christen haben manchmal Dinge im Keller verborgen, die weder für sie noch für andere gut sind. Wenn Gott auch mein Richter ist, was sagt mir das? Vor Gott kannst du es eh nicht verbergen. Und was im Verborgenen sein Unwesen tut und schreibt, tut keinem gut und führt nur zu Volkstrauertagen. Nur das Bekannte ist auch das Gebannte, würde der Psychologe sagen. Das, was auf den Tisch gekommen ist. Und so möchte ich heute ganz unseelsorgerlich enden, ohne diese seelsorgerliche Bremse, einmal mit Psalm 82 enden. Wer Ohren hat zu hören, was der Geist ihm sagt, der höre. Und wir lesen noch einmal Psalm 82. Gott hält Gericht über die Götter. Gott steht da in der Gottesversammlung, inmitten der Götter, hält er Gericht. Wie lange noch wollt ihr ungerechte Urteile fällen und die gottlosen Verbrecher begünstigen? Schafft Recht den schutzlosen Waisen. Sorgt dafür, dass den Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zuteil wird. Befreit die Schutzlosen und Bedürftigen, entreißt sie der Gewalt der gottlosen Verbrecher. Aber es fehlt ihnen an Einsicht und Erkenntnis. In Finsternis gehen sie ihren Weg. Da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Ich selbst hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, aber ihr werdet sterben wie ganz gewöhnliche Menschen. Und ihr werdet stürzen wie irgendein Machthaber. Mache dich auf, Gott. Halte Gericht über die Welt, denn alle Völker gehören dir als Erbbesitz. Ich bete kurz mit uns, wir neigen uns dazu. Vater im Himmel, der du in das Verborgene meiner Seele schaust, du kennst mich und du kennst jeden von uns. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Erlösung haben dürfen durch die Gnade, die du durch Jesus Christus in diese Welt gebracht hast. Aber wir sollen dich ernst nehmen. Das erwartest du von uns. Danke, dass wir dir alle unsere Schuld bekennen und benennen dürfen. Und dass du uns dann davon frei machen willst. Aber erstmal muss man hingucken. Erstmal muss man hinschauen. Erstmal muss man die Sache ernst nehmen. Und du weißt, was in mir, was in uns vor sich geht, was wir verborgen halten. Schenk, dass wir es dir abgeben, denn nur so werden wir frei davon. Danke jetzt für diesen Tag. Noch einmal will ich bitten für alle, die jetzt besonders in Trauer und Entsetzen diese Zeit erleben, dass du ihnen gnädig bist. Herr, du bist Richter auch über unsere Welt. Und eines Tages schaffst du einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und darauf freue ich mich auch schon, weil dann das ganze Elend ein Ende haben wird. Danke dafür. Und schenk, dass wir aufrecht durch diese neue Woche gehen. Mit dir, unserem Herrn und Heiland.